Herzlich willkommen beim Digitalpilot-Podcast, dem Podcast für Lehrkräfte, Eltern, Schüler und Bildungsinteressierte rund um gelungenes Lernen und Digitalisierung im Bildungsbereich. Was ist eigentlich Digitalisierung im Bildungsbereich? Brauchen wir sowas? Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie genau läuft das eigentlich mit den Tablets in der Schule? Welche Chancen und Herausforderungen bringt Digitalisierung für das Lernen mit sich? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. Dieser Podcast, der dreht sich ja in erster Linie um digitales Lernen, wenn man das überhaupt so sagen kann, wie wir in den vergangenen Podcast-Folgen schon festgestellt haben. Es geht mir aber ja auch darum, überhaupt mal einen Blick auf das Themenfeld Lernen zu bringen und zu schauen, wie muss sich, wie kann sich, wie soll sich, wie darf sich Lernen verändern. Und deshalb, ich freue mich total, dass ich heute wieder einen ganz besonderen Gast dabei habe, nämlich Clara Schacksmeier. Und wenn man sich ihre Homepage anschaut, dann steht da ganz viel über Clara. Ich sage einfach mal ein paar Worte im Vorfeld. Also, Clara hat mal Englisch und Wirtschaft in Berlin studiert und dort auch ihr Referendariat gemacht. Dann hat sie gesagt, warum studiere ich eigentlich Wirtschaft und nicht Philosophie? Darüber sollten wir gleich mal sprechen. Dann war sie in Kanada, Georgien, Österreich, Vietnam und Indien, hat dort unterrichtet. Also sie bringt einen großen Erfahrungsschatz aus dem Ausland mit. Und auch über diesen einen Satz von dir, wer lehren will, muss reisen, da sprechen wir heute drüber. Aktuell ist sie Koordinatorin und Bildungsreferentin für einen Verein zum Thema mehr Sicherheit im Netz. Also auch ein ganz spannendes Themenfeld. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Herzlich willkommen, dass du da bist.
Ja, danke, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Vielleicht, ich habe schon ein paar Dinge gesagt, vielleicht magst du auch noch einen kurzen Einblick in deinen bisherigen Werdegang, in dein Lehrerleben oder Bildungsleben geben. Oder auch in dein privates, was immer.
du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Tatsächlich waren das so ein paar Stationen meines bisherigen Werdegangs. Also ich bin so ins Lehramt geschlittert. Ich habe vorher nämlich, weil du schon meintest, wir wollen darüber sprechen, warum ich Wirtschaft und nicht Philosophie studiert habe. Und mein erstes Studium, was ich angefangen habe, das war International Business. Mit 18 wusste ich tatsächlich noch nicht so genau, was ich machen wollte und dachte so, ach ja, Sprachen und ja, man kann ja reisen und dann, ach ja, Wirtschaft vielleicht. Und ich habe halt gemerkt, ich würde in der Wirtschaft total untergehen. Habe das dann aber in meinem Wechsel zum Lehramt mitgenommen, weil ich keine Semester verlieren wollte. Und genauso bin ich ins Lehramt gerutscht. Aber habe aber auch da schon gemerkt, oh, es gibt eigentlich so viel mehr zu entdecken. Und während meines Studiums und meiner Lehramtsausbildung habe ich halt, wie du ja auch schon erwähnt hast, alle mir möglichen Gelegenheiten genutzt, Stipendien, Förderprojekte, Austauschprogramme, um ins Ausland zu gehen. Genau. Und ich habe mich nach meinem Referendariat gegen eine weitere Karriere im Klassenzimmer entschieden, weil ich eine sehr große Systemkritikerin bin. Also ich habe das System Schule so ein bisschen wahrgenommen als ein sehr, schon ein sehr langwieriges und sehr komplexes Konstrukt und System. Und da lief einiges ein bisschen anders, als ich es mir gewünscht hätte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich trete da lieber einen Schritt zurück und gucke mir das Ganze von außen an. Und ja, wie du schon sagtest, ich verdiene jetzt mein Geld als Bildungsreferentin. Ich konzipiere Workshops und gucke mir da so ein bisschen auf dieser Ebene die Frage der Bildung an. Und ich schreibe nebenher meinen Blog. Das ist so ein bisschen mein Herzensprojekt, dass ich einfach wild durch die Gegend gucke und mich vernetze und mich unterhalte, so wie jetzt mit dir heute, wie Bildung gestaltet werden kann.
Und da finde ich die beiden Formulierungen bei dir auf der Homepage total toll. Also du beschreibst dich selber als Bildungsenthusiastin, Fragestellerin. Also ja. Das ist erstmal ganz positiv, finde ich, wo du gerade doch gesagt hast, du hast kritisch auf das Schulsystem geguckt, aber Bildungsenthusiastin und Fragestellerin, total schön.
Total. Also für mich ist Bildung tatsächlich mein großes Herzensthema. Das ist das, in meinen Augen, das Moment, womit wir die Welt verändern können. Wenn wir eine gewisse Bildung eröffnen, wenn wir Menschen zuhören, auch wenn wir Fragen stellen. Und ich glaube, das beides sind Dinge, die wir lernen müssen. Und Lernen kann auf so viele verschiedene Weisen passieren. Das habe ich auch auf meinen Reisen gelernt. Du beschäftigst dich ja ganz doll mit dem Thema digitales Lernen, was ja auch nochmal wieder eine ganz andere Form des Lernens ist. Und deswegen ja, habe ich mir quasi diesen Begriff ausgesucht, weil ich wirklich begeistert bin davon, dass gelernt wird, das auch gerne fördern möchte und auch sehr spannend finde zu erfahren, wie gelernt wird.
Also, dass es dein Herzensthema ist, das habe ich schon in der Vorbereitung gemerkt. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben, ob du mal bereit wärst, hier mitzumachen. Und ich war total, also man hat deine Begeisterung in der Antwort rausgehört und rausgespürt, weil du hast geschrieben, ja, total gerne und ich muss mich vorbereiten und gib mir Zeit, denn ich habe hier so viel dazu zu sagen. Und das finde ich total cool, weil ich glaube, genau das braucht es. Heute umso mehr als vorher, glaube ich. Um einfach so ein bisschen der Bildung voranzupuschen, Lernen voranzupuschen, weil Lernen hat so viele Facetten und kann so unglaublich schön sein, weil
Ja.
unser Gehirn ist darauf programmiert, es möchte gerne lernen, egal ob wir alt sind, ob wir jung sind. Und wir haben einfach große Freude daran und zu schauen, wie geht das? Da warst du
Total.
dafür im Ausland, um zu gucken, wie das geht. Dein Satz: Wer
Genau.
lehren will, muss reisen.
Ja.
Vielleicht kannst du da was zu sagen, weil ich habe gelesen und von dir gelernt. 29% aller Lehramtsstudierenden gehen nur ins Ausland. Das ist ja nicht ganz so viel.
Das ist leider ganz schön wenig. Ja, tatsächlich ist das eine Zahl, die aus einer Studie vom DAAD stammt. Der hat sich angeschaut, wo so die größten Mobilitäten in Studierendengruppen liegen. Und tatsächlich hat das Lehramt dabei sehr schlecht abgeschlossen. Da gibt es auch verschiedene Theorien zu, dass insbesondere Lehramtsstudierende auch gerade ja natürlich die Sicherheit in dem Beruf suchen und deswegen auch viele zum Teil relativ unreflektiert sagen, oh, ich werde Lehrer, das kenne ich ja alles schon und Englisch und Geschichte mag ich auch und entsprechend halt auch gar nicht so die Neugier haben, ins Ausland zu gehen. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber die Zahl, dass nur so wenige ins Ausland gehen, die stimmt leider. Und ich bin sehr froh, das Gesicht der Internationalisierungskampagne vom DAAD zu sein und da auch zu plädieren, dass mehr Lehrer ins Ausland gehen, Lehramtsstudierende, Lehrerinnen, Lehrer. Ich glaube, man muss die Welt einfach mal gesehen haben, beziehungsweise auch einfach mal seine Komfortzone verlassen haben, um auch im Klassenzimmer bestehen zu können und da auch, ja, erzählen zu können, was es da draußen so gibt. Das ist, glaube ich, ein großer Mehrwert, wenn man das wirklich mal erlebt hat.
Jetzt warst du ja, ich sag mal, nicht nur im nahen Ausland, also so Niederlande oder Belgien. Du bist ja ein bisschen weiter weggefahren.
Ja.
Geflogen wahrscheinlich auch. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, du warst in Kanada. Ich würde sagen, das ist ja so von der Ausstattung wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland oder auch in Österreich.
Genau. Also in Kanada habe ich als Fremdsprachenassistentin 9 Monate an der Uni Deutsch unterrichtet. Da war es tatsächlich von der Ausstattung her, wenn du jetzt, wenn man jetzt so in die Klassenzimmer beziehungsweise Seminarräume guckt, sehr ähnlich. Das
Ja,
gleiche
auch so
gilt für Österreich.
vom sozialen Gefüge und von der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung her. Genau.
Schon, genau. Also es gibt schon große Unterschiede, insbesondere auch was natürlich die Universitätsstrukturen angeht, weil da sehr hohe Gelder gezahlt werden, dass die jungen Menschen überhaupt studieren können. Und da ist schon ein kleiner Shift darin, dass wie man mit den Studierenden umgeht, wie man dafür darauf achtet, dass wirklich auch alle mitgenommen werden. Da hat die Lehrqualität eine sehr, sehr hohe, sehr, sehr hohen Stellenwert. Genau. Und was ich in Österreich tatsächlich sehr spannend fand, ist, dort war ich im Zuge eines Fachkräfteaustauschs während meines Referendariats. Die Lehramtsausbildung in Österreich ist ganz anders als bei uns. Also da gibt es pädagogische Hochschulen, das wird nochmal ganz anders gelernt. Oder genau, also die Ausbildung ist da eine komplett andere. Das fand ich sehr spannend, obwohl es ja quasi unser Nachbarland ist.
Das heißt, du warst für dein Referendariat in Österreich, also
Während des,
während des
also nee,
Referendariats.
das war nur, genau, es waren nur ein paar Wochen, aber da haben wir uns mit ein paar Mitreferendarinnen und Referendaren einfach mal das österreichische Bildungssystem angeschaut.
Und ihr habt auch da dann unterrichtet?
Genau, da hatten wir so eine Art Fachkräfterotation und konnten da auch noch mal unterrichten. Ja.
Ach cool. Und wie kommt man an sowas ran? Sagt man einfach, ich möchte das gerne und ergreift die Initiative. Also gerade für andere, die zuhören und sagen, hey, das will ich auch gerne machen.
Ja, tatsächlich gibt es da ganz tolle Initiativen. Also nach Österreich bin ich über meinen damaligen Hauptseminarleiter gekommen. Die Senatsverwaltung Berlin hat das initiiert. Das lief meines Wissens aber auch über Erasmus Plus. Also da könnten engagierte Seminarleiterinnen oder Seminarleiter sich einfach mal informieren, ob es da Möglichkeiten gibt. Nach Vietnam und Indien bin ich mit einem Stipendiumsprojekt gekommen vom Goethe-Institut. Das nennt sich Schulwärts. Das vermittelt Stipendien an junge Lehrerinnen und Lehrer und Lehramtsstudierende, die dann mit einer finanziellen Unterstützung ins Ausland gehen können, um dort Deutsch zu unterrichten. Und genau, nach Kanada bin ich zum Beispiel mit dem PAD gegangen.
Das ist ja der pädagogische Austauschdienst, ist ja das deutsche Äquivalent quasi zur Erasmus-Stelle in der EU.
Genau.
Ja, okay, ja, cool. Und wie ist das, wenn man aus Deutschland nach Indien kommt?
Krass.
Krass,
Also,
okay. Also ich meine ja
also.
sowieso schon mal krass wahrscheinlich, wenn man da landet und die Kultur sich aufnimmt. Erzähl doch mal.
Ja, tatsächlich habe ich die Sommerferien meines Referendariats in Indien verbracht. Ich hatte durch das Goethe-Institut einen sehr guten Draht zu einem Goethe-Kollegen in Indien. Und ich habe da einfach angerufen und gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich habe 6 Wochen frei. Braucht ihr nicht eine Lehrerin oder eine Praktikantin? Und dann hieß es, jo, wir haben hier eine Schule in Nordindien, komm doch vorbei. Und Hals über Kopf habe ich mich dann wirklich nach Indien gestürzt. Und es ist ja, ich glaube, ich habe das Ganze tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt. Also es ist eine große Herausforderung, gerade in so einen anderen Kulturkreis einzutauchen und dann auch komplett. Was ich so schön finde, ist, wenn man das aber auch wirklich mit einer Aufgabe macht, also wirklich in ein Land geht, um dort zu unterrichten, um dort etwas zu erforschen etc. Und nicht nur unbedingt, um dort Urlaub zu machen und eine gute Zeit zu haben. Das gehört auf jeden Fall dazu. Aber mit dieser Aufgabe wirklich, okay, ich vermittle jetzt so ein bisschen auch etwas über Deutschland, über die deutsche Kultur, die deutsche Sprache, allgemein über andere Lebenskulturen. Das ist eine ganz tolle Herausforderung. Und ich wurde da mit offenen Armen empfangen. Die Leute in der nordindischen Provinz, also viele davon hatten auch, glaube ich, noch nie Kontakt zu einer Europäerin. Das war schon eine, also ich war da schon, glaube ich, so ein bisschen das Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn ich mich dann zwischen den Menschenmassen und den Kühen bewegt habe, die
Ist das
da auf
wirklich
den
so
Straßen sind.
klischeehaft, wie man sich das vorstellt?
Tatsächlich ja. Also dort, wo ich meine Zeit verbracht habe, in Hisar, das ist 3 Stunden nördlich von Delhi, es befinden sich sehr viele Kühe auf den Straßen,
Witzig. Ja,
ja.
was haben deine Angehörigen, deine Familie, Freunde gesagt, als du erzählt hast, hey, ich fahre jetzt mal nach Indien?
Ich glaube, meine Mama fand es erst ein bisschen krass, aber ansonsten, meine Familie kennt das ja von mir. Das ist dann immer so, ah, okay, ich glaube, ich muss jetzt schon wieder weg. Und also auch meine Freundinnen und Freunde, die haben das eigentlich alle unterstützt.
Toll, ja super.
Ja.
Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch den Rückhalt hat, ne, und auch weiß, wenn ich in ein paar Wochen oder Monaten zurückkomme, dann sind es auch immer noch meine Freunde und meine Familie und die nehmen mich so, wie ich bin. Also ich glaube, das ist ja auch ein ganz großer und wichtiger
Total.
Aspekt beim Thema Lernen und Bildung.
Auf jeden Fall, ja.
Andere so zu nehmen und auch so zu unterstützen in ihren Wünschen und Träumen. Also ich habe das immer so als meine Aufgabe in der Schule auch gesehen. Hey, da sitzen Kinder
Ja.
vor dir und die haben große Augen und schauen dich strahlend an, aber die haben auch große Träume und es gilt, die Träume irgendwie in die Wirklichkeit zu bringen.
Ja, ganz genau, das sehe ich auch so. Aber vor allen Dingen, wenn du als Lehrkraft da vorne stehst, und das ist das, was ich vorhin so ein bisschen schon angerissen habe, ich glaube, wenn man selber als Lehrkraft vor einer Klasse steht und sagt, hey Leute, ich habe mir den Traum erfüllt und im Ausland unterrichtet oder ich habe mir den und den Traum erfüllt, macht das bitte auch. Dann ist man ein so großes Vorbild dadurch, dass man für sich selber schon so wirksam war und hat, glaube ich, auch eine ganz andere Strahlkraft und ja, ist dann ein ganz anderes Vorbild, als wenn man wirklich nur sagt, ja, ich habe das jetzt mal gelernt und ich erkläre euch das jetzt mal. Ja, ich glaube, das schwingt da ganz doll mit, auch authentisch für sich als Lehrkraft wirklich eine Begeisterung zu haben.
Und diese Begeisterung oder ja auch diese Selbstwirksamkeit, wie ist das jetzt? Also du bist in Indien, du sagst jetzt, hey, I'm a teacher from Germany. Und dann sagen die alle, hey, that's super, let's go.
Nö, also es wurde sich schon gefreut, dass ich da bin, aber dann wurde ich eigentlich eiskalt wirklich in meinen Unterricht gesteckt, weil dort herrschte ein wenig Lehrermangel und dann hatte ich tatsächlich einen super vollen Stundenplan und auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit vor mir, weil das gesamte Deutschcurriculum neu aufgesetzt werden musste etc. Also das wurde schon so, ja, Clara, cool, dass du da warst. Hier ist dein Stapel Arbeit. Wir freuen uns. Wir sehen uns mal in 2 Wochen wieder so ungefähr. Und es war wirklich spannend zu sehen, dass auch jede Schule für sich an sich, auch innerhalb von Deutschland, ist ja schon unterschiedlich, hat eine andere Struktur, andere Kommunikationswege etc. Und dann geht man nach Indien und wird da auch nochmal konfrontiert mit Dingen, die man so gar nicht versteht. Also zum Beispiel etwas, was ich nicht verstanden habe, ist, es gab keine 5-Minuten-Pausen. Und ich habe wirklich versucht, auch mit dem Direktor darüber zu sprechen, dass es Sinn machen würde, wenn man zwischen den einzelnen Schulstunden einfach Zeit hätte, Aber das sind einfach Dinge, die ich als Außenstehende ja auch gar nicht nachvollziehen kann, warum sie so begründet wurden. Und die werden schon ihre Richtigkeit haben. Aber da einfach, ja, zu merken, dass das eigene Bild von Schule auch ganz anders gestaltet werden kann und auch aufgebrochen werden kann in seiner Realität. Das ist super spannend und das ist eine ganz tolle Erfahrung.
Wie sieht die Realität in Indien aus? Also vielleicht kannst du uns mal so einen Beispieltag beschreiben.
Also, ich möchte damit vorsichtig sein zu sagen, ein typischer Schultag in Indien, weil insbesondere Länder wie Indien haben eine große Schere zwischen Arm und Reich. Und die Schulerfahrung, die ich gemacht habe, gilt nicht für das ganze Land. Ich hatte das große Glück oder ich hatte das Glück, in einer sehr privilegierten Schule unterrichten zu können, wo Unterricht regelmäßig stattfand, der auch sehr gut ausgestattet war. Aber natürlich ist es auch so, dass Unterricht teilweise ganz anders stattfindet unter ganz, ganz anderen Bedingungen. Von daher kann man das nicht pauschalisieren und ich kann einfach nur von meiner Erfahrung sprechen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, war tatsächlich, dass ich an einer Privatschule unterrichtet habe. Das ist in Indien tatsächlich sehr auffällig, dass der Privatsektor da sehr, sehr groß ausgestattet ist und die Schulen, weil das staatliche System halt nicht funktioniert, dann sich in den privaten Sektor begeben und da auch stark Werbung für machen und da auch ein großer Wettbewerb zwischen den einzelnen Schulen herrscht. Die Schule begann um, ich glaube, 7:30 und die Kinder wurden, weil es halt auch eine Privatschule ist, mit einem Schulbus eingesammelt. Das waren tatsächlich auch diese gelben Schulbusse, die man aus Amerika kennt. Und damit wurden die Kinder dann eingesammelt. Dann fand morgens oftmals auch noch eine Versammlung statt, dass irgendwas vorgetragen wurde. Das größtenteils dann in Hindi war, konnte ich das leider nicht verstehen. Manchmal wurde auch dann so Quote of the Day oder eine besondere Leistung etc. Vorgestellt. Und manchmal hatten auch nur die großen Klassen und manchmal nur die kleinen Klassen diese Assembly. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wie da das System war, wer wann seine Versammlung hatte. Und dann gab es die nullte Stunde, die mit dem Klassenlehrer zusammen war. Da hat man Organisatorisches besprochen, weil oft auch der Stundenplan allgemein in Indien recht fluide war. Also dann hieß es, ah ja, eigentlich steht fest Englisch auf dem Plan, wir machen heute mal Hindi. Und das wurde auch dann am Morgen in der nullten Stunde besprochen und dann ging es eigentlich in den Tag. Und die Schule ging ungefähr bis 15 Uhr. Genau, und dann wurden die Kinder mit dem Bus wieder nach Hause gebracht. Was ich sehr spannend in Indien fand, an dieser Privatschule war, dass jeder Lehrer oder jede Klasse auch noch ihre eigenen Hilfskräfte hatten, die dann tatsächlich dafür da waren, die Klasse aufzuräumen, Bastelmaterial zu besorgen, den Beamer anzumachen, etc. Also das ist eine große Entlastung für die Lehrkräfte, da tatsächlich auch noch Personal zu haben, die dann das Organisatorische mitgetragen haben.
Das glaube ich. Also, und vor allem, man kann auf den Schüler Aufräumdienst und Fegedienst verzichten, den wir bei uns immer hatten.
Das stimmt, das stimmt. Das ist, glaube ich, sehr praktisch. Dazu fällt mir tatsächlich nur eine kleine Anekdote ein. Ich weiß gar nicht, ob die hier reinpasst, aber ich finde es so eine schöne Erkenntnis und ich würde es gerade gerne teilen. Ich bin gerade mit ein paar Lehrkräften aus Japan in Kontakt für ein Projekt, was leider noch nicht spruchreif ist. Aber in Japan ist es so, da gibt es gar keinen Hausmeister oder keine Putzkräfte. Das machen alles die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler selber. Das gehört zu deren kollektiven Verständnis dazu. Das liegt die komplette Schule und auch im Büroleben, dann das komplette Büro, das Office, sauber machen, putzen, von den Klos bis hin zu den Klassenzimmern, alles. Und das fand ich auch total faszinierend.
Ja, vor allem die Formulierung kollektives Verständnis, das finde ich gut.
Ja. Also da ist es wirklich so, ja, wir alle benutzen diese Schule, jetzt müssen wir auch alle dafür sorgen, dass sie sauber und ordentlich ist. Und das
Macht
sind so
erstmal Sinn.
Dinge,
Also es ist ja sehr handlungsorientiert auf jeden Fall.
total, auf jeden Fall. Aber das sind so Dinge, die, da hätte ich so in meinem Alltag in Deutschland hier nie drüber nachgedacht, dass das ja auch eine Option wäre, das so zu gestalten. Und das finde ich toll, das dann zu erfahren.
Was würdest du dann sagen, ist so das größte Schlüsselereignis, der größte Mehrwert, den du aus deiner Zeit in Indien oder auch im Ausland allgemein mitnimmst?
Tatsächlich die Erkenntnis, dass Lernen auf ganz verschiedene Wege funktionieren kann und man ganz neugierig einfach, wenn man Dinge beobachtet oder auch Fragen stellt, so viele tolle Dinge lernen kann. Und ich finde es einfach so spannend, wie unterschiedlich das passieren kann, wie unterschiedlich unterrichtet wird, gelernt wird, aber trotzdem, dass insbesondere auch, was mir im Austausch mit Lehrerinnen und Lehrern deutlich wurde, dass da wirklich diese Herzensangelegenheit war, dass es ganz viele gesagt haben, wir möchten unterrichten, weil wir etwas weitergeben wollen, weil wir auch, wie du sagtest, Kinder dazu befähigen wollen, ihre Träume zu leben oder sie in die Welt herauslassen mit einem guten Toolkit, wie man sich dort drin bewegt. Und das fand ich sehr berührend, dass das auch auf meinen Reisen bisher dann so die Quintessenz davon war, wie eigentlich unterrichtet wird oder mit welcher Intention.
Jetzt kann ich mir vorstellen, also wenn man so als Lehrer auf einer Fortbildung ist und du hörst was Neues, was Tolles, dann ist man so innerlich so voll am Brennen und möchte das am liebsten sofort in die Tat umsetzen. Und dann kommt man zurück in die Schule und irgendwie klappt es dann doch nicht so richtig.
Ja.
Das kann man ja auch auf Unternehmen übertragen, also in jedem Bereich. Wir hören irgendwo was Tolles und wollen es auf unserem Leben, auf unserem Bereich übertragen und es ist aus welchen Gründen auch immer schwierig. Wie ist das denn für dich gewesen, als du aus dem Ausland zurückgekommen bist? Also ich meine, du warst ja auch noch im Referendariat beispielsweise.
Ja, das war tatsächlich sehr schwierig, weil natürlich die Schule ganz starre Strukturen hat und da dann zu versuchen, etwas zu verändern, ging dann wirklich erstmal nur im Kleinen. Also ich konnte im Kleinen anstoßen, dass wir ein kleines Skype-Projekt mit der einen Klasse, wo ich in Indien unterrichtet habe, hatten. Das hat dann leider auch nur ein, zwei Mal stattgefunden. Aber da konnte ich wirklich nur minimal in meinem Unterricht was ändern. Dass man wirklich jetzt im Großen und Ganzen sagt, man rollt einmal die komplette Schule um, das hat leider nicht geklappt.
Das ist ja auch, also es fängt ja klein an.
Ja, genau, das stimmt. Nee, und also da muss man dann einfach, glaube ich, als Lehrkraft wirklich die Ressourcen zusammenhalten und sagen, wenn man das gerne möchte, muss man sich dessen bewusst sein, dass es eventuell auch ein etwas größerer Mehraufwand ist, der sich aber auch auf jeden Fall lohnt.
Wie hat sich denn, oder nein, anders gefragt, wie ist heute deine Definition von Lernen, zeitgemäßem Lernen?
Ja,
Vielleicht hat sie sich ja auch
also.
geändert durch deine Erfahrung.
Also über eine Veränderung habe ich da nicht nachgedacht, aber
Okay, dann ist
sonst.
deine Definition heute, die ist bestimmt geprägt durch das, was du erlebt hast.
Das glaube ich, bestimmt. Also ich habe überlegt, also Lernen für mich bedeutet eigentlich, eine Fähigkeit zu erlangen, gleichzeitig auch eine Perspektive zu erlangen und zu verinnerlichen, um die Welt immer durch neue Blickwinkel zu sehen oder neu zu verstehen oder zu gestalten und entsprechend sich auch dann in dieser neu verstandenen Welt zu bewegen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel nimmt, ich weiß nicht, aus dem Biounterricht, man lernt auf einmal Photosynthese. Und für mich war das damals so, ich habe das dann gelernt, dass diese grünen Blätter einfach Sauerstoff herstellen. Und das war so, wow, krass. Und seitdem habe ich Bäume einfach als was komplett anderes wahrgenommen. Und das waren auf einmal nicht mehr nur so grüne Dinger, die irgendwie schön aussahen und in der Gegend rumstanden, sondern es waren Sauerstoffmaschinen. Und das ist zum Beispiel für mich etwas, wo ich gemerkt habe, dass ich wirklich was gelernt habe und es daraufhin mein Blick auf die Welt komplett verändert hat. Oder wenn man ein anderes Beispiel nimmt, wenn man im Deutschunterricht lernt, wie man eine Erörterung schreibt, dann bekommt man ein Werkzeug an die Hand, womit man sich in einem Diskurs, in einer Auseinandersetzung einfach ganz argumentativ und strukturiert ausdrücken kann und somit sich viel, viel klarer ausdrücken kann in einer Unterhaltung oder in einem Diskurs, sei es jetzt über Literatur, über Zeitungsartikel etc. Und das sind Dinge, die verändern einen und die verändern einen auch dann im alltäglichen Leben. Und zeitgemäßes Lernen wäre für mich, da habe ich halt auch viel drüber nachgedacht, wenn das wirklich auch nochmal in der Schule begründet werden würde, wenn man als Lehrer oder Lehrerin sagen würde, wir lernen Geometrie jetzt, um das und das wirklich später auch dann machen zu können. Also da vielleicht nochmal den Weg zu spannen, dass man sagt, hey, wenn ihr das und das könnt, dann könnt ihr so viel mehr, dann könnt ihr die Welt ganz anders erkennen oder euch darin bewegen. Und das fehlt mir leider so ein bisschen. Und da habe ich drüber nachgedacht, dass das, glaube ich, etwas wäre, was sehr schön wäre, weil mittlerweile ist es ja so, dass Wissen einfach dadurch, dass wir das Internet haben und jeder hat ein Smartphone in der Tasche, Wissen ist einfach omnipräsent. Wir können überall alles nachschauen. Und jetzt müssen wir in der Schule einfach lernen, wie wir damit umgehen, wie wir das Wissen uns aneignen und das auch kritisch von Fake News etc. trennen, aber auch vielleicht in der Schule nochmal zu betonen, warum wir gewisse Sachen lernen. Und das ist für mich zeitgemäßes Lernen.
Wie schaffst du das, ich sag mal, deine Idee oder diese Vorstellung von Lernen auch in die Schule, in die Bildungslandschaft hereinzutragen? Also in deinem Blog heißt ja Bildungsthemen mit Blick über den Tellerrand. Also was machst du? Wie erreichst du die anderen in der Schule beispielsweise?
Genau, also tatsächlich schreibe ich über solche Themen allgemein in meinem Blog und da genieße ich einfach die Freiheit, dass wenn mir Dinge auffallen, wo ich denke, boah, das wäre eigentlich total wichtig, das ist ein Thema, da interessiere ich mich dafür, da möchte ich jetzt näher nachhaken, dass ich dann einfach darüber schreibe und das dann entsprechend sowohl online im Twitter-Lehrerzimmer, das ist ein sehr dankbarer Hashtag auf Twitter, wo ja wirklich Lehrkräfte sich austauschen, dass ich das darüber teile, dass ich das in meinen Netzwerken teile und dann darüber einfach ja in Diskurs gehe. Und ich spreche da auch ganz viel in meinem privaten Umfeld, was sehr viel aus Lehrerinnen und Lehrern noch besteht, auch drüber. Aber natürlich ist mir bewusst, dass diese Forderungen im Realitätstest dann öftermals auch scheitern, einfach weil der Aufgabenberg von Lehrkräften, von Organisationen bis Unterrichten etc. und insbesondere jetzt in der Corona-Zeit natürlich enorm ist. Aber dennoch plädiere ich schon für ein kleines Innehalten, um vielleicht auch einmal ganz kurz solche Dinge zu begründen oder einfach noch mal ein bisschen anders auszuholen oder eine neue Perspektive versuchen einzuschlagen.
Jetzt ist ja momentan so, ich sag mal, Digitalisierung und Internet der Dinge und diese ganzen Sachen, das ist ja in aller Munde. Und Schule muss viel digitaler werden und das ist ja auch mein Kernthema. Nichtsdestotrotz glaube ich ja auch, dass ich gar nicht mal Digitalisierung in die Schule bringen muss, sondern es muss sich ein verändertes Verständnis von Lernen in die Schule bringen. Wie kann sich denn so ein Ansatz von digitalem Lernen vielleicht oder digitalisiertem Lernen mit deiner Idee von über den Tellerrand blicken, wie kann sich das vielleicht verknüpfen?
Oh, das kann sich ganz wundervoll verknüpfen. Einfach indem man die digitalen Tools natürlich auch für seinen Unterricht nutzt. Also wenn ich daran denke, dass man einen Klick weit von einem anderen ausländischen Klassenzimmer entfernt ist, kann man einfach, also jetzt auch aus meiner Perspektive als Sprachlehrerin, man kann wunderbar Sprachunterricht auch ganz authentisch und themenaktuell und ja realitätsnah einbringen. Und das finde ich einfach so faszinierend. Also dass man ja wirklich authentische Szenarien schaffen kann oder Tools hat, sich wirklich zu vernetzen. Man hat reale Texte, mit denen man arbeiten kann, die ganz aktuell sind und wo die Schülerinnen und Schüler auch ganz oft merken können, okay, das hat jetzt für mich eine Relevanz.
Also mir fällt jetzt spontan ein, beispielsweise eTwinning von der Europäischen Union.
Ja,
Das ist ja
auf
eine
jeden
super
Fall.
Plattform. Wenn ich das jetzt einfach mal hier so in den Raum werfen darf, vielleicht kennst du noch mehr, kannst Sachen mir gleich gerne noch mehr, die packe ich nachher alle mit in die Podcast-Beschreibung. Aber eTwinning ist ja eine super Möglichkeit, sich auf europäischem Gebiet zu vernetzen.
Ja, ganz toll. Auf jeden Fall. Das habe ich mir sogar auch aufgeschrieben, dass ich das noch super gerne droppen wollte, weil ich das auch jedem Lehrer oder jeden Lehrerin an die Hand geben würde, da sich einfach mal anzumelden. Und man kann mit so vielen Lehrkräften Projekte starten, digital sich vernetzen. Und das ist ein Riesenmehrwert. Also das finde ich auch super toll.
Und man muss ja auch fairerweise sagen, wird ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen massiv gefördert durch die Europäische Union. Also da stehen ja wirklich auch immer was total Tolles, Gelder bereit, um eben auch ja Auslandsreisen zu machen. Als Lehrkraft mit anderen Lehrkräften, es gibt ja Tagungen teilweise im Ausland, wo man hingebracht wird, was alles
Ja,
projektgefördert
also
wird, ne?
da gibt es ganz, ganz viel, auch von Jugendbrücken bis hin zu also internationalen Jugendbegegnungen. Und also ich empfehle jeder Lehrkraft, sich auch wirklich dafür zu bewerben, weil oftmals werden solche bewilligten Gelder gar nicht abgerufen, weil Lehrkräfte oder Bewerberinnen oder Bewerber sich gar nicht trauen. Und der Mehrwert lohnt sich wirklich. Also ich glaube, jeder Hörer oder jede Hörerin, die auch schon mal im Ausland war, weiß, dass es einfach ein super prägendes Erlebnis ist. Und wenn man vielleicht dann als Lehrkraft die Möglichkeit hat, mit seinen Schülerinnen und Schülern irgendwo hinzufahren und ihnen diese Möglichkeit schenken kann, das ist ein Riesengeschenk, was man denen machen kann. Und da lohnt sich wirklich der Aufwand.
Ich finde es toll. Also ich habe selber in meiner Zeit mal ein Austauschprojekt mit einer Partnerschule in den Niederlanden machen dürfen. Und
Cool.
ich weiß, ja, das war total schön. Also erst sind die Schüler ja auch ganz, ganz schüchtern. Also am Montag, wenn man losfährt, und freitags liegen die sich gegenseitig in den Armen. Und tatsächlich weiß ich
Ja.
selber noch, also wir stehen in diesem Bus und es war das letzte Mal, wir haben übrigens viermal ausgetauscht insgesamt und wir stehen in diesem Bus und winken denen zum Abschied zu und man hat echt Tränen in den Augen. Das ist total
Ja,
verrückt.
das ist so schön, weil man doch merkt, wie viel einen verbindet und wie intensiv diese Zeit sein kann. Und da entstehen wirklich Freundschaften, die so viel verändern können. Und auch für eine Lehrkraft, die ja zum Beispiel über so ein Stipendiumprogramm ins Ausland geht oder ein Praktikum im Ausland macht und da Connections zu Lehrkräften hat, Man kann diese Verbindung nutzen und dann hat die Schule, in der man später unterrichtet, einen riesen Mehrwert von. Man hat dieses Netzwerk, man hat den Austausch, man hat die authentischen Kommunikationssituationen. Also das ist so toll. Das kann ich wirklich einfach nur jedem ans Herz legen.
Dann interessiert mich ja jetzt total brennend, wie du jetzt, sage ich mal, von deinem Thema Lernen über Erfahrungen im Ausland zu deiner jetzigen Position oder Stelle gekommen bist, nämlich zu mehr Sicherheit im Netz.
Tatsächlich ist es so, dass für mich das beides gar nicht so fremd ist, also oder so weit voneinander entfernt, weil sowohl sich im Internet zu bewegen als auch sich in der Welt zu bewegen, erfordert ja schon oder beziehungsweise ist ja schon eine Art Blick über den Tellerrand, beziehungsweise erfordert einfach sehr viel Neugier. Und ich fand es schön, eine Stelle anzutreten, die jetzt auch gemeinnützig war, weil das ist ein Verein, in dem ich tätig bin. Ich weiß, dass ich dort neue Workshop-Formate konzipieren kann und Sicherheit im Netz ist einfach auch ein Thema, was nicht vernachlässigt werden kann und darf. Und der Verein, in dem ich arbeite, der hat auch ein ganz tolles Projekt, das nennt sich DigiBits. Das unterstützt Lehrerinnen und Lehrer mit komplett ausgearbeiteten Unterrichtsstunden, die auch digital durch Methoden, Apps und Tools bereichert sind. Und das ist einfach fantastisch, weil das alles frei zugänglich ist. Man kann sich vernetzen, man kann die Sachen in einer Art Toolkoffer sogar als Schule, wenn man sich als Partnerschule bewirbt, bekommen. Und ich finde es einfach schön, da auch einen Mehrwert zu bieten.
Das heißt, du fährst auch in Schulen raus und machst das dann praktisch mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort?
Nee, das mache ich nicht. Was ich gerade mache, ist, ich konzipiere Workshops, die dann aber digital ablaufen. Aber das wäre auch nochmal, weil ich jetzt gerade in einem anderen Projekt verortet bin, das ist nochmal eine andere Zielgruppe.
Okay, aber das richtet sich schon an Lehrkräfte, das habe ich richtig verstanden, ne?
Das Projekt DigiBits richtet sich an Lehrkräfte, genau.
Ja, toll. Ja, die Beschreibung packen wir auf jeden Fall nachher auch noch mit in die Podcast-Beschreibung, damit man sich da
Gerne.
erkundigen kann. Ja, also du bist ja so vielfältig aufgestellt und auch natürlich total gut vernetzt. Und trotzdem ist ja immer so die Frage, was machst du jetzt momentan, um auch am Ball zu bleiben und zu sagen, Mensch, hier könnte ich mich noch fit machen oder das gucke ich mir an. Was hast du da noch für Tipps vielleicht auch für andere?
Also ein Tipp, den ich nur einfach jedem geben kann, ist sich vernetzen und da wirklich die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Ich bin sehr aktiv mit dem Hashtag Tutor-Lehrerzimmer und gucke immer, was da Kolleginnen oder Kollegen schreiben. Ich schreibe die Leute auch an, wenn ich das wirklich interessant finde, was sie posten oder auch halt gerade nicht und da in einen Austausch zu gehen. Also ich unterhalte mich auch sehr gerne mit Menschen, die sich auch für das Thema interessieren und insbesondere auch gerne, wenn sie einen anderen Standpunkt haben. Was ich sehr viel mache, ist, dass ich mich auf LinkedIn vernetze. Also ich habe für mich entdeckt, dass es eigentlich total cool ist, Leute auch einfach mal anzuschreiben, so hey, ich habe deine Arbeit gesehen, ich finde das total cool. Hättest du mal Lust auf ein Mittagessen oder auf ein Zoom-Meeting oder auf ein Skype-Date? Und bisher hat noch niemand Nein gesagt. Also ich hatte eine ganz tolle Begegnung mit einem Generationenforscher, weil ich einfach dachte, ich fand das auch so cool, einfach mal, weil ich mich gefragt habe, wissen Lehrkräfte eigentlich genau, wen sie da noch vor sich haben? Also die Generation Z tickt ja so anders. Ich bin 31 und ich dachte immer noch, ich sei jung geblieben, aber ich merke jetzt, je mehr ich mich auch mit der Generation Z beschäftige, wie anders die ja auch aufgewachsen sind und dass die Lebensrealität einfach eine komplett andere ist. Und dann habe ich einfach mal diesen Generationenforscher angeschrieben und wir haben uns mal auf einen Kaffee getroffen und also da stelle ich halt, da bin ich so diese Fragenstellerin, die ganz viel sich umhört. Und ansonsten Bücher lesen, Blogartikel, einfach am Ball bleiben. Da gibt es so viel. Wobei man da auch aufpassen muss, das ist was ich jetzt für mich erkannt habe, so ein bisschen diese FOMO auch außen vor zu lassen. Also ich habe permanent die Angst, dass ich auf einmal nach einer Woche nicht mehr informiert bin, wenn ich mich mal nicht weitergebildet habe oder gelesen habe. Ich glaube, da ein bisschen gelassener zu sein, und zu sagen, okay, man macht ja schon was und das ist auch dann gut so.
Also dieses FOMO, Fear of Missing Out,
Ja.
das kann ich total gut nachvollziehen, weil also ich finde, wenn man einmal anfängt, sich irgendein Thema, also auch gerade im Internet irgendwie das anzuschauen, dann klickt man sich von einer Website zur nächsten und denkt sich, oh
Total.
toll und noch toller und hier ist noch was Schönes und
Ja, und
ja.
das ist super toll, aber also ich kann jetzt nur auf mein eigenes Studium, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wahrscheinlich ähnlich. Ich habe mir dann einen Stapel Bücher aus der Uni-Bibliothek geholt und die durchgearbeitet und dann war es das. Und jetzt im Internet wirklich kommt man ja wirklich wie so ein Schneeball da in diese Wissenslawine. Und ich glaube, da muss man einfach auch einen Umgang mit lernen, sowohl wir als Erwachsene oder als Lehrkräfte, aber auch den Schülerinnen und Schülern vielleicht mitgeben, so hey, irgendwann reicht es auch und irgendwann ist es auch genug und wahrscheinlich wisst ihr auch jetzt schon umfassend alles.
Gibt es denn einen Bereich, wo du sagst, da freue ich mich total drauf, weil ich glaube, das wird sich in naher Zukunft wandeln oder nicht wandeln, aber ich freue mich trotzdem drauf. Also.
Ja, tatsächlich bin ich gerade so ein bisschen dabei, mich mehr auch in Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Weiterbildung etc. einzufuchsen. Und ich glaube, das ist was, was wir tatsächlich mehr und mehr brauchen. Sowohl, dass Lehrkräfte so, sich damit beschäftigen, sich mit sich selber auseinandersetzen, als es aber auch bei Schülerinnen und Schülern weitertragen. Und da gibt es tolle Möglichkeiten, die das auch stärken. Eine davon ist Schule im Aufbruch, die auch so ein bisschen so ein anderes pädagogisches Konzept haben. Und dann gibt es noch ein Institut von Google. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber ich kann das einmal nachgucken. Die so ein bisschen halt auch wirklich darauf hingehen, dass sie sagen, gut, was ich auch eingehend schon sagte, wir wissen eigentlich, alles faktisch können wir sofort nachgucken. Lasst uns doch jetzt einfach mal schauen. Und das heißt Search Inside Yourself Leadership Institute. Und das ist was, das da freue ich mich drauf und da bin ich super interessiert, wie das auch weitergeht.
Okay, ich schreibe mir das auch gerade mal mit und packe das nachher auch in die Beschreibung. Weil das Tolle ist ja auch tatsächlich, da sind wir auch wieder bei dem Thema Verknüpfung, Vernetzung und globalem Austausch. Es gibt ja einfach mittlerweile die Möglichkeiten, ja so über den Tellerrand zu gucken, ohne viel Aufwand. Und sich
Ja.
eben ja, mit anderen Menschen auszutauschen, die vielleicht gar nicht mal, so wie wir jetzt, wir sitzen hunderte Kilometer voneinander entfernt und können trotzdem miteinander sprechen. Und dabei kommt irgendwie was Tolles rum.
Ja, total. Und das ist so großartig. Also ich finde es einfach wahnsinnig cool. Und da einfach den Mehrwert rauszuziehen und das auch wirklich sich global zu vernetzen, seinen Schülerinnen und Schülern zu zeigen, was alles möglich ist, was es alles gibt. Super cool.
Gibt es denn bei all dem Enthusiasmus auch eine Sache, wo du sagst, hey, das ist mir irgendwie im letzten Jahr nicht so gut gelungen oder das ist insgesamt nicht so gut gelungen? Und warum ist das passiert?
Tatsächlich, meinst du, also bei mir persönlich oder
Nein, aber
allgemein, würde ich
grundsätzlich,
sagen?
wenn du jetzt so an deine Themen denkst oder auch an Bildung denkst, wo du sagst, hey, da war irgendwie ein Misserfolg und das ist passiert aus dem und dem Grund.
Naja, tatsächlich ist es schon so, dass ich nachdem ich mich gegen eine weitere Laufbahn im Lehrerzimmer entschieden habe, schon auch sehr gestruggelt habe. Also ich war arbeitssuchend für ein paar Monate, habe dann einen Job angefangen, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Und da war es zum Beispiel etwas, wo ich gemerkt habe, dass Lehrkräfte, die sich vielleicht doch umentscheiden, weil sie halt für sich erkennen, es passt nicht so ganz oder ich möchte irgendwie anders wirksam im Bildungssektor sein, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil man zum Beispiel als ehemaliger Referendar ja Beamter auf Probe ist, zumindest in Berlin war es so. Und ich habe zum Beispiel kein Arbeitslosengeld bekommen. Das heißt, finanziell war das eine Katastrophe für mich. Das war sehr schwierig, aber daraus habe ich auch gelernt auf jeden Fall. Also es war schon eine harte Nummer.
Ja, ich finde, das ist ja auch irgendwie total authentisch und total nahbar. Danke, dass du das gesagt hast. Also es ist ja einfach auch eine ganz pragmatische Sache und ich finde, da muss man ganz ehrlich drüber sprechen, weil es, glaube ich, ganz viel Mut kostet, aus einem, wie du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, also ich werde Lehrer aus diesem Gedanken, ich werde Lehrer, weil es eben auch Sicherheit bietet in ganz vielen Bereichen
Ja.
und dann eben doch noch auszusteigen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und ich glaube aber auch, dass wenn der Schmerz am größten ist, dann passieren die größten Sachen. Also
Auf
dann
jeden
kann
Fall.
man sich persönlich am besten entwickeln oder auch jetzt die aktuelle Zeit momentan, kann sich das Schulsystem, das Bildungssystem total gut entwickeln, weil es einfach notwendig ist.
Ja, das glaube ich auch. Also insbesondere jetzt in dieser Zeit, die ja auch wirklich echt nicht einfach ist, lernen wir, glaube ich, mehr denn je. Und insbesondere sieht das Schulsystem jetzt, was auch alles möglich ist. Und es ist auf einmal klappt es ja, auf einmal findet Unterricht online statt und alles funktioniert. Und es gibt tolle Plattformen wie Anton und die Schulclouds werden aktualisiert und man ist auf einmal in Bewegung. Und ja, da hast du vollkommen recht. Also gerade wenn es dann auch sehr schwierig ist, kann aber ganz viel Neues entstehen.
Was würdest du, wenn wir nämlich jetzt mal so zum Abschluss kommen, was würdest du denn sagen, wenn es um den eigenverantwortlichen, individuellen Lernprozess geht? Weil bei all dem, was du gesagt hast, kommt ja auch raus, wir Menschen sind alle unterschiedlich alle unterschiedliche Vorstellungen, alle unterschiedliche Wünsche, vielleicht auch Gründe, warum wir beispielsweise nicht ins Ausland gehen oder auch gehen können. Was würdest du dann trotzdem sagen, der eigenverantwortliche individuelle Lernprozess der Schüler? Wie geht's weiter?
Wird gefördert, indem man als Lehrkraft authentisch bleibt und den Schülerinnen und Schülern Raum gibt, auch authentisch zu werden oder sich selber kennenzulernen.
Toll, Dankeschön. Also Authentizität als ein Keyword heute.
Total. Also das ist was, das kann ich nur unterstreichen, dass das immer das Wichtigste wäre. Also für mich wäre es zum Beispiel der größte Fehler gewesen. Ich habe ja eingehend gesagt, dass ich Wirtschaft nur so halb gerne studiert habe. Ich habe es zwar gut abgeschlossen, aber auch nicht so gerne unterrichtet tatsächlich. Und das habe ich in meiner Klasse auch damals nicht jetzt so direkt erzählt, aber ich habe schon gesagt, so, hey Leute, das ist für mich selber alles ein Thema. Da komme ich schwer rein und wir lernen das jetzt zusammen, weil die ganzen Sachen, die ich an der Berufsschule in Wirtschaft unterrichtet habe, hatte ich im Grundstudium und dann auch musste ich mir das fürs Referendariat komplett wieder selbst anlernen. Und ich glaube, mein großes Glück war, dass ich einfach den Mut hatte zu sagen, hey, es kann sein, dass ich ein paar Sachen auch gar nicht weiß. Ich habe das zwar studiert, aber das ist schon so lange her. Wir lernen das jetzt zusammen. Und diese Authentizität wurde mir total abgenommen und die waren dann so okay damit, dass ich auch mal Dinge nicht wusste. Und ich glaube, das ist was, was ich jedem ans Herz lege. Insbesondere den Lehrkräften auch mal zu sagen, hey, das lief gerade nicht so cool, oder das kann ich gar nicht so gut, weil das nimmt niemand einem übel, wenn man da authentisch bleibt.
Dankeschön für diese aufbauenden Worte. Ja. Wenn wir jetzt so 10 Jahre in die Zukunft gucken, in einem Satz, was würdest du sagen? Wie sieht unser Lernen dann aus?
Also, ich könnte mir vorstellen oder ich würde es mir zum Teil auch wünschen, dass die Schule auf einmal jetzt den Turbogang einlegt und sich ganz doll verändert und flexibel, dezentral wird, aber auch einen Fokus auf persönlichen Kompetenzen hat. Ob es allerdings jetzt 2030 schon so weit kommt, das weiß ich nicht.
Vielleicht 2031.
Genau, dann ist alles anders.
Genau. Nein, aber also, du hast ja völlig recht. Also ich glaube einfach, ja, wir werden es abwarten. Mal gucken, was passiert.
Ja.
Und hoffentlich die Zahl von 29% aller Lehramtsstudierenden, die ins Ausland gehen, ein bisschen erhöhen durch die Möglichkeiten.
Das wünsche ich mir auch total. Und wie du auch vorhin schon sagtest, natürlich gibt es auch Menschen oder LehramtsanwärterInnen, die nicht ins Ausland gehen können und wollen. Und ich möchte da auch niemandem ein schlechtes Gefühl geben, dass man es gemacht haben muss. Was ich aber betonen möchte, ist, ich möchte jeden ermutigen, einfach den Mut zu haben. Also wenn es am Mut scheitert, Leute, dann geht bitte trotzdem. Und alles andere, genau, da hat natürlich jeder sein individuelles Schicksal und Sozialkonstrukt etc. Auch da gibt es Wege, wie man ins Ausland eventuell gehen kann. Aber wenn es am Mut oder an der Bequemlichkeit scheitert, dann wird man sich, glaube ich, später ärgern.
Das nehmen wir mal so mit. Zum Abschluss noch eine Spielrunde. Und zwar darfst du dich immer für einen Begriff entscheiden.
Okay.
Buch oder digitales Buch?
Buch.
Whiteboard oder Tafel?
Whiteboard.
Digitale Tools oder haptische Gegenstände?
Haptische Gegenstände.
Füller oder Tablet?
Tablet.
Smartphone erlaubt oder Smartphone verboten?
Smartphone erlaubt.
Und letztes, Individualisierung oder Gruppe?
Schwierig. Individualisierte Gruppen.
Ah, sehr. Das habe ich auch noch nicht. Das ist sehr gut. Danke für diese Antwort. Sehr cool. Ja, also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Austausch.
Ja, ich
Und vielen
danke
Dank für deine
dir.
ganzen Erlebnisse, Berichte, die du uns so mitgegeben hast. Du hast das Schlusswort tatsächlich. Wenn du was mitgeben möchtest noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dann wäre jetzt die Gelegenheit.
Ja, eigentlich alles, was ich schon so erzählt habe, wenn es wirklich Dinge gibt, wo man die Entscheidung treffen kann, mache ich es mir jetzt mal kurz unbequem und werde mutig, dann bitte immer einfach mal über den Tellerrand gucken und ein bisschen mutig sein und vielleicht auch mal was Neues probieren, sei es im Großen oder im Kleinen. Und ja, authentisch bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Dann vielen, vielen lieben Dank und alles Gute, vor allem aber auch ganz viel Freude beim über den Tellerrand blicken und natürlich ganz besonders bei dir beim Fragen stellen.
Dankeschön. Danke, dass du mir Fragen gestellt hast. Das war total schön.
Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post@mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!